Von Tag zu Tag mit Andreas Obrecht.
In der heutigen Sendung von Tag zu Tag, zu der ich Sie herzlich begrüße, geht es einerseits um unterschiedliche Wahlrechtssysteme und andererseits um die Wahlen selbst, um Wahlbeobachtung und auch um Fehler, die bei Wahlen mitunter vorkommen können und das im internationalen Vergleich. Wir wollen also die derzeitige Debatte in Österreich nutzen, um ein bisschen über den Tellerrand hinüberzuschauen und vielleicht mit einem veränderten Blick dann zurückzukommen auf die hiesigen Diskussionen, auch bezüglich des Urteils des Verfassungsgerichtshofes. Unser Gast Gunter Neumann war jahrelang stellvertretender Direktor bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, und er ist aktuell Vizepräsident des Kellmann-Institutes. Das ist das Institut für integrative Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung, und er war auch in den letzten 20 Jahren in vielen Ländern dieser Welt selbst als Wahlbeobachter tätig. Herr Neumann, danke für das Kommen ins Studio.
Ich danke ganz herzlich für die Einladung.
Herr Neumann, die OSZE stellt mit ihren 57 Teilnehmerstaaten eine diplomatische Plattform für Konfliktprävention, aber auch für Konfliktbeseitigung oder Milderung dar, wobei ein wichtiges Aufgabengebiet die angesprochene Wahlbeobachtung ist. Wie und wann, auf wessen Ersuchen oder Veranlassen wird die OSZE da tatsächlich tätig?
Die OSZE hat bereits eine lange Geschichte, die in die dunklen Zeiten des Kalten Krieges zurückreicht, als man nach der Niederschlagung des Prager Frühlings sich in Europa bewusst wurde, es kann so nicht weitergehen. Es begann in Deutschland mit der Ostpolitik. Die Gespräche wurden aufgenommen und mündeten 1975 in einer Schlussakte von Helsinki, die eigentlich der Beginn war einer Zusammenarbeit Ost-West, sprich Warschauer Pakt, NATO plus den neutralen Ländern wie der Schweiz, Österreich oder Schweden. Drei Aufgabenbereiche hatte die KSZE, diese Konferenz. Das eine war vertrauensbildende Maßnahmen in der Politik und im militärischen Bereich, sprich Abrüstung, Rüstungskontrolle und Einladung zu Manövern. Der zweite Bereich war wirtschaftliche Kooperation, das war im Interesse des Ostens, man wollte an Technologie herankommen. Und der dritte Korb, wie das hieß, waren Menschenrechte. Das wurde vom Westen betrieben, aber im Interesse der östlichen Bevölkerung. Es entstanden Helsinki-Komitees, die Charta 77, und das hat doch einen Beitrag geleistet zum Niedergang der östlichen Herrschaft. Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der Sowjetunion, dachte man kurz, diese KSZE braucht man nicht mehr, aber mit den Bruchlinien, die sich aufgetan haben, vom Balkan über den Kaukasus nach Zentralasien, kamen neue Aufgaben, und der Aufbau demokratischer Institutionen inklusive Wahlen, und hier sind wir bei unserem Thema, wurde zu einem Schwerpunkt. Und das ist einer von mehreren Schwerpunkten der OSZE weiterhin.
Der Verfassungsgerichtshof hat die Bundespräsidentenstichwahl aufgehoben und eine Wiederholung angeordnet, und daraufhin ist ein innenpolitischer Disput ausgebrochen über die Frage, ob es sinnvoll sei oder wünschenswert, am 2. Oktober bei der Wiederholung dieses Wahlganges auch OSZE-Beobachter zuzulassen, einzuladen. Das wäre dann die Frage, Stichwort Bananenrepublik. Das ist immer wieder gefallen. Die neue Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der OECD hat zum Beispiel gemeint, es sei nicht notwendig. Das ist ihre persönliche Meinung. Sie haben in einem Interview mit der Zeitschrift Die Presse vergangenen Samstag gesagt, Sie erwarten sich ein kleines Team an Beobachtern. Wie schaut das jetzt aus? Was stimmt? Wer kann entscheiden? Man bekommt ja teilweise den Eindruck, dass es hier mehr um eine politische Imagepflege geht, als jetzt tatsächlich um technische Unterstützung oder um tatsächliche Kontrolle.
Ich glaube, dieser Eindruck ist richtig. Auf der einen Seite haben sich alle OSZE-Staaten Anfang der 90er Jahre verpflichtet, andere Staaten einzuladen, Wahlen zu beobachten. Und Österreich hat das relativ spät umgesetzt, erst 2007. Es gab seitdem auch schon zwei OSZE-Beobachtungen. Das waren allerdings sehr kleine Teams. Und die haben damals befunden, in Österreich sind die Wahlen sehr gut organisiert, administriert. Nationalrats, aber auch die Bundespräsidentenwahlen etwa 2010. Sie haben allerdings schon ein paar Beobachtungen gemacht. Das eine war, betraf die Wahlkampffinanzierung, Parteienfinanzierung, die in Österreich nicht ganz transparent befunden wurde. Und der andere Bereich war auch der Umgang mit Wahlkarten, dass das etwas salopp administriert wird. Es gab also diese Teams bereits. Heuer hat Österreich wie in vergangenen Jahren die OSZE eingeladen für die Bundespräsidentenwahl. Es gab Anfang des Jahres ein ganz kleines Team von 3 Leuten, die kamen nach Österreich, haben Vorgespräche geführt mit der Wahladministration bei uns, mit Parteienvertretern, mit Nichtregierungsorganisationen und sie haben befunden, in Österreich läuft es gut, wir brauchen hier keine Wahlbeobachtungsmission.
Direkt bei der Wahl, am Wahltag, ja.
Österreich wird wieder einladen, wie es eigentlich verpflichtet ist. Und die OSZE entscheidet dann autonom, ob sie ein Team sendet und wie groß das ist.
Was
ist
das Team? Das dort?
Das entscheidet ein Büro, das heißt das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte, sitzt im Gegensatz zum OSZE-Sekretariat, das in Wien angesiedelt ist, sitzt in Warschau. Und dort schaut man sich die Sachlage an und entscheidet dann nicht nur ob, sondern auch wie groß so ein Team sein wird. Wenn es zu einer Entsendung eines Teams kommt, wird das ein relativ kleines sein, das sich ein paar Dinge ansieht, unter anderem natürlich auch die vom Verfassungsgerichtshof monierten Punkte.
Nicht nur die Frage der Wahlbeobachtung, sondern auch die Frage des Wahlrechtssystems wird in Österreich diskutiert. Im Moment, jetzt ist es so, dass freie und faire Wahlen die Grundlage, die Basis der Demokratie sind, das ist ja unumstritten. Und sehr wohl gestritten wird aber über die Frage, welche formalen Schritte, wie das Prozedere ausschaut, das zu dieser freien Wahl am besten führen kann. Sie haben viele unterschiedliche Wahlsysteme gemonitort, gesehen in Ihrer Arbeit. Wenn wir jetzt den Blick in die Ferne schweifen lassen, gibt es da Wahlsysteme, von denen Sie sagen würden, die sind besonders fehleranfällig? Oder im Gegenzug dazu Wahlsysteme, wo man sagt, na, die sind besonders sicher, was jetzt formale Fehler und damit auch mögliche Manipulationsmöglichkeiten mit einschließt?
Ja, es ist sicher so, dass in etablierten Demokratien das Prozedere gut eingespielt ist. Die einzige Gefahr, die hier besteht, ist, dass man es manchmal nach Jahrzehnten etwas zu salopp nimmt. Dass man sagt, na, wir müssten uns Montag früh treffen, um die Wahlkarten auszuzählen.
Was und es offenbar besteht, passiert ist in Österreich. Ja.
Und es besteht, sagen wir so, einmal Vertrauen, dass da eh nichts passiert und es erscheinen einige spät und andere gar nicht. Also diese Dinge können durchaus einreißen. Ich tue mir schwer zu sagen, welche Systeme besonders gut funktionieren. Es gibt ganz unterschiedliche Systeme. Hier in Mitteleuropa sind wir mit einem Verhältniswahlrecht vertraut, in anderen Ländern wie Großbritannien oder den USA mit Mehrheitswahlsystemen zum Teil. Aber das führt wahrscheinlich hier relativ weit. Es kommt immer darauf an, wie ein System umgesetzt wird. Es kommt dann doch auf den menschlichen Faktor an, auf der anderen Seite und auf die Kontrollmechanismen. Wenn Schwächen auftauchen, werden sie behoben, sodass, und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, das Vertrauen der Bevölkerung erhalten bleibt in das Prozedere. Das ist eine Basis jeder Demokratie, dass die Menschen Vertrauen haben in den Prozess.
Sie haben in dem vorhin angesprochenen Interview eine Variante vorgestellt, besprochen, die es in Irland, Australien und auch bei der Präsidentschaftswahl in Sri Lanka 2015 gegeben hat, wo Sie selbst Beobachter waren, nämlich in Sri Lanka, und zwar die sogenannte Instant Runoff Voting Wahl, jetzt im Deutschen dazugefügt. Worum handelt es sich dabei?
Das ist eine durchaus interessante Variante, wo man sich einen zweiten Wahlgang erspart, indem der Wähler, die Wählerin bereits im ersten Wahlgang zunächst ihren präferentiellen Kandidaten, Kandidatin ankreuzt, aber Falls dieser Kandidat, diese Kandidatin nicht gewählt wird mit absoluter Mehrheit, gibt es die Möglichkeit, eine zweite, die Second Best, also die zweite, den Zweitplatzierten oder die zweite Wahl anzukreuzen oder vielleicht auch noch die dritte. Und die werden dann, wenn Kandidat Nummer 1 keine absolute Mehrheit erreicht, werden neu gezählt. Es kann aber auch sein, dass nicht nur, also der Kandidat, der in der ersten Runde vorn lag, dann in Instant Runoff auch vorne liegt, weil es sein kann, dass Kandidat 1 zwar 40% der Bevölkerung hinter sich schart, aber 60% sind stark dagegen. Und das heißt, die können dann sagen, ich wähle Kandidatin, Kandidat 2 oder 3. Der Vorteil ist, dass man sich einen zweiten Wahlgang erspart und das Argument dafür ist, dass man die Argumente der einzelnen Kandidaten eigentlich hinlänglich kennt. Und wir kennen das jetzt aus der Diskussion, die momentan in Österreich läuft, dass viele Menschen müde sind und sagen, na, jetzt müssen wir uns das Ganze noch einmal bis Oktober geben. Wir kennen die Argumente der einen und wir kennen die Argumente der anderen Seite. Wenn man das bereits vorzieht in die erste Runde, ist das eine Möglichkeit, die sich in einigen Ländern bewährt hat.
Wäre das eine realistische Variante, diese sofortige Stichwahl für Österreich in einer womöglich kommenden und teilweise ja angekündigten Wahlrechtsreform?
Also diskutiert in Österreich wurde es noch nicht. Wir wissen in Österreich, dass Dinge, dass Veränderungen eine gewisse Zeit brauchen. Es müsste aufgegriffen werden von Medienvertretern, von Vertretern der politischen Parteien, die sagen, naja, das ist eine interessante Variante, treten wir dem näher, starten wir einen Diskussionsprozess, aber ich sehe es in unmittelbarer Zukunft noch nicht.
In Österreich wird im Bundesverfassungsgesetz Artikel 26 das gleiche unmittelbare persönliche, freie und geheime Wahlrecht für Männer und Frauen garantiert und gewährt. Und um das einzulösen, ist das Beisitzersystem natürlich von wesentlicher Bedeutung. Unterscheidet sich das international auch sehr? Ist es zum Beispiel sinnvoll, ratsam Beisitzer von Parteien beschicken zu lassen?
Die Systeme unterscheiden sich international durchaus. Es gibt zwar internationale Standards, die von regionalen Organisationen wie der OSZE oder der Afrikanischen Union, aber auch der UNO verabschiedet wurden, wo es Mindeststandards gibt. Im Detail wird das von den einzelnen Ländern unterschiedlich geregelt. Es gibt Länder, die unser Beisitzersystem haben. Es gibt Länder, die das nicht haben, wo die Beisitzer Beamte sind oder nominierte Kandidatinnen und Kandidaten. Und, oder es gibt eine dritte Variante, wo in einer Art, wie bei uns angedacht wurde, in einem Schöffensystem.
Das wäre dann aber verpflichtend,
das wäre
für die Bürgerinnen und Bürger. Ja.
Also in meiner Beobachtung hat sich das nicht wirklich bewährt, weil sehr viel Abstinenz ist. Man muss dann Strafen androhen. Wenn die Leute trotzdem nicht kommen, muss man sich Alternativen überlegen. Also das hat sich in meiner Beobachtung international nicht bewährt. Was sich durchaus bewährt hat, ist unser Schöffensystem, weil das Vertrauen der politischen Bewerber, der Parteien stärkt, wenn sie drin sitzen in den Kommissionen, nicht nur als Beobachter am Rande vielleicht und reinschauen können und dann kritisieren von außen und sagen, na, diese Stimme ist nicht gültig, nein, doch nicht und ein Streit losgeht. Wenn sie mitverantwortlich sind für den Prozess, dann ist normalerweise auch die Glaubwürdigkeit des Prozesses größer. Also dieses Beisitzersystem, das wir in Österreich haben, hat sich auch international bewährt.
Die Identifikation mit der Sache an und für sich ist höher. Wahlen und Wahlbeobachtung im internationalen Vergleich, das ist der Titel und das Thema der heutigen Sendung von Tag zu Tag. Und zu Gast ist der langjährige stellvertretende Direktor bei der OSZE, Gunter Neumann. Er ist derzeit Vizepräsident des Instituts für integrative Konfliktbewältigung und Friedensentwicklung und war selbst dutzende Male als Wahlbeobachter auf der ganzen Welt tätig. Rufen Sie an, beteiligen Sie sich an der Diskussion. Unsere Nummer ist wie immer 0800 22 69 79. 0800 22 69 79, wie immer kostenfrei aus ganz Österreich. Und ich darf Herrn Zöch in die Sendung bitten. Herr Zöch, bitte.
Schönen Nachmittag, Karl Zöch aus Trieben.
Schönen
ich war in meinem Leben schon, würde ich sagen, irgendwo zwischen 20, 25 Mal als Beisitzer, Wahlzeuge, Sprengelwahlleiter in diversen Wahlbehörden in Niederösterreich, Wien später und jetzt bin ich 10 Jahre in der Steiermark zu Hause tätig, also auch heuer. Ich kann aus der Praxis Folgendes sagen, es ist sicher bei uns was eingerissen, gerade auf Bezirksebene offenbar, wo die studierten Juristen werken. Und es wurde ja nicht begriffen, dass es einen kleinen Sprengelprobleme gab, außer in 2 Ortschaften, wo da versehentlich einmal unter 16-Jährige ein paar Handvoll eingerutscht sind. Wo, was ich sage, das ist eine marginale Quantität bei Millionen von Stimmen und 30.000 Differenz. Ich traue mich auch zu sagen, aus meiner Erfahrung, weil einfach die Leute, die Stimmung ist anders als in den, sag ich mal, in der ersten Republik, wo die zwei Lager sich da sehr spinnefeind gegenüberstanden. Niemand will irgendetwas manipulieren. Wir sind denn, wie gesagt, das Ganze zieht sich über 25 Jahre bei mir hin. Nichts bekannt, wo da nie was untergekommen, wo da irgendjemand versucht hätte, auch nur zu Gunsten seiner Partei irgendetwas zu tun. Im Gegenteil, die Leute sind reifer, als manche vielleicht vermuten. Das andere ist, wo ich sagen möchte, es ist so, dass manche Vorschriften schlicht und einfach nicht praktikabel sind. Wenn da drinnen steht, dass auf der Bezirksebene der Bezirkswahlleiter die Briefwahlkuverts zu öffnen hat, na, wie soll er das alleine machen bei 15.000 oder 7.000 Kuverts? Wenn aber der Minister schon wartet und das Ergebnis verkündet, wieder am Montag um 3 Uhr Nachmittag. Das nächste steht auch in den Vorschriften drinnen, dass der Wähler und die Wählerin das Kuvert dem Wahlleiter übergeben und dieser es in die Urne wirft. Da hätten wir alle Wahlen illegal gemacht, weil die Leute einfach selber reinwerfen wollen. Und ich wüsste nicht, wo da die Manipulationsmöglichkeit bestünde, wenn der Wähler oder die Wählerin aus der Wahlzelle kommt, mit dem Kuvert und das selber reinsteckt und 5 Leute schauen zu. Also.
Danke, Herr Zeuch. Danke vielmals für diese praxisnahen Beobachtungen. Eine Ergänzung von Ihrer Seite. Auf welcher Ebene sollen ausgezählt werden? Der Herr Zeuch hat Sprengel.
Also ich kann mich dem Anrufer nur anschließen, dass ich auch den Eindruck habe, dass hier die Dinge sehr gut laufen grundsätzlich, aber bei jedem guten System schleichen sich natürlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte Dinge ein, die vielleicht nicht ganz korrekt sind und auch Vorschriften, die der Hörer angesprochen hat, die nicht praktikabel sind. Und jedes System muss sich im Laufe der Zeit ändern, erneuern. Wir wissen das in allen Lebensbereichen. Das heißt, hier sind durchaus Dinge aus der Praxis, die der Hörer aufgegriffen hat in seiner langjährigen Erfahrung, die geändert werden müssen, um das System auch wirklich à jour zu halten.
Dass ein kompletter Wahlgang ganz aufgehoben wurde, ist zuletzt in Haiti passiert, wo man sagen muss, aber dass die Wahladministration dort natürlich überhaupt nicht mit der österreichischen vergleichbar ist. Der Verfassungsgerichtshof hat die formalen Unregelmäßigkeiten und nicht de facto Manipulationen als ausschlaggebend für dieses Urteil begründet. Wie wird das von der OSZE oder von der EU bewertet, gesehen, kommentiert diese österreichische Entscheidung?
Also die hierzu
gibt es auf international, auch diplomatischer Ebene, eine Diskussion darüber?
Es gibt eine zurückhaltende Diskussion, aber sicherlich keine offizielle Stellungnahme, denn das fällt in die eine innerstaatliche Kompetenz.
Ja, es ist auch nicht so, ist rechtsstaatlich einfach zu akzeptieren.
Das ist zu akzeptieren, ja. Richtig. Man kann das diskutieren, das muss in einem Rechtsstaat auch diskutiert werden, ja. Können. Dieser, doch wie das viele nennen, dieser Rechtsfundamentalismus, den hier der oberste Verfassungsgerichtshof gezeigt hat. Aber es gibt von OSZE-Seite jetzt auch keinen Stempel dafür, eine Wahl ist legitim oder nicht legitim. Es gibt eine Beobachtung nach einem Wahlgang. Das betrifft nicht nur den Wahltag, das betrifft die Vorbereitung, das betrifft die Situation der Presse, der Medien, der Gerichte und die Auszählung und das gesamte Klima. Und dann gibt die OSZE dazu eine Stellungnahme ab mit Empfehlungen. Sanktionen gibt es keine. Sanktionen können Einzelstaaten verhängen, wenn es ganz gravierende Verletzungen gibt. Das ist aber in Europa eher unüblich. Und ansonsten gibt es Empfehlungen. Und die einzige Konsequenz ist vielleicht eine schlechte Presse für ein Land, wenn es hier sehr viele Mängel gibt, die nicht behoben werden. Also es ist ein Land gut beraten, sich diese Empfehlungen genau anzusehen und auch umzusetzen.
Herr Günther Haas, bitte, unser nächster Anrufer. Grüß Gott, schönen Nachmittag.
Grüß Gott, schönen Nachmittag, die Herren. Sie haben das sehr schön hinübergebracht, wie Sie sagen, unser System funktioniert an sich recht gut, aber nach Jahrzehnten schleicht sich gewisse Schlendereien hinein. Man sagt, machen wir es früher, sind wir schneller fertig. War sehr schön. Was ich persönlich nicht verstehe, das ist zum Beispiel, weil da kann man dann von einem Schlendrian vielleicht nicht mehr sprechen. Ich war nicht dabei, ich bemühe mich um Objektivität natürlich, ich habe es nicht selber gesehen, habe es auch nur von Medien aufgenommen, dass etwa in Pflegeheimen Briefwahlkarten bestellt wurden und die betreffenden Personen wussten das gar nicht und dann wurden die alle mit einer Handschrift und einem Filzschreiber ausgefüllt. Da klingelt es natürlich und untersucht ist ja das vom Verfassungsgerichtshof nicht mehr worden, weil ja die Gründe, die bis jetzt vorliegen, für die Aufhebung laut Gesetz reichen. Und die zweite Frage wäre, ich weiß natürlich auch, dass meine Frage einen Kandidaten bei der Bundespräsidentenwahl begünstigt hätte. So ist es nicht gemeint, das ist eine reine wertfreie Frage. Wir haben 5 Kandidaten gehabt. Wieso braucht man überhaupt eine Stichwahl dazu und wird nicht der Stimmenstärkste dann automatisch Staatsoberhaupt? Und ja, die dritte Frage ist, wir haben 900.000 Briefwähler gehabt. Sind die wirklich alle im Ausland gewesen oder auf Urlaub oder sonst wo? Es wurde geworben für die Briefwahlen und es haben auch Experten jetzt in der großen Diskussion nach der Aufhebung gesagt, die Briefwahlkarten bergen ein großes Risiko. Das wäre es bitte. Dankeschön.
Danke. In aller Kürze Punkt 1, die der Hörer angesprochen hat, Altersheime, wenn es hier zu Unregelmäßigkeiten kam, dann müssen die abgestellt werden. Das ist eine Frage des innerstaatlichen Systems. Das ist auch international so, dass solche Dinge nicht vorkommen dürfen, wobei ich nicht sagen will, dass sie vorgekommen sind, aber selbst die Vorwürfe, denen muss nachgegangen werden. Punkt 2, der Vorschlag des Hörers, dass der stimmenstärkste Kandidat in der ersten Runde gewinnt, ohne eine absolute Mehrheit hinter sich zu scharen, hat einen gravierenden Nachteil, und zwar den, dass in einer polarisierten Diskussion es durchaus sein kann, dass ein Kandidat, eine Kandidatin eben sehr viele Wähler hinter sich schart, während vielleicht gemäßigtere Kandidaten zersplittert sind. Wir hatten, ich kann ein Beispiel nennen, es gab vor einigen Monaten auf den Philippinen eine Wahl, wo ein durchaus kontroversieller Kandidat zum Präsidenten gewählt wurde. Er hatte angekündigt, er löst das Problem der Gewalt, indem er 100.000 Kriminelle umbringen lässt und Ähnliches. Das hat natürlich sehr viele Law-and-Order-Wähler hinter sich, dadurch hat er viele hinter sich gebracht und er hat gewonnen mit 39%. Die Opposition war zerstritten, aber nach philippinischem Wahlrecht genügten die relative Mehrheit, dass er gewählt wird. Ich glaube nicht, dass wir so etwas in Österreich wollen. Ich glaube schon, dass wir wollen, dass ein Kandidat die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat oder eine Kandidatin. Punkt 3, Briefwahl. Die Zeiten ändern sich, die Menschen werden mobiler und dadurch steigt auch die Zahl der Briefwähler. Es gibt Länder, wo bereits die Briefwahl die Norm ist, etwa in unserem Nachbarland Schweiz, das immer wieder als demokratiepolitisches Musterland von einer Partei angepriesen wird. Dort wählen bereits 70-80% der Wählerinnen und Wähler vor dem Wahltag. Und in einigen US-Bundesstaaten im Westen, ich glaube Washington oder Oregon, gibt es überhaupt keine Wahllokale mehr. Das heißt, es wird eine Tendenz geben in diese Richtung, aber klar ist, es muss hier sehr genau kontrolliert werden, dass es zu keinen Manipulationen kommt.
Wählen per Briefwahl ist eine demokratiepolitische Entscheidung und wurde auch vom Verfassungsgerichtshof nicht in Zweifel gezogen. Genau. Im Gegenteil, es wurde betont, die Verfassungskonformität der Briefwahl. Bleiben wir bei US-Bundesstaaten Oregon und Washington, wo ausnahmslos Brief gewählt wird. Wie machen die das, dass es zu keinen Fehlern kommt? Wie ist da die Datensicherung? Wie ist es mit dem Geheimnis der Wahl?
Das ist eine Frage, die ins Detail geht und ich kenne die Situation vor Ort, okay, muss ich gestehen, nicht genau. Mhm. Aber die Diskussion ist natürlich erweiterbar über die moderne Technologie, über digitales Wählen und diese Dinge. Ich denke, dass hier gerade in Europa sehr viel Skepsis herrscht über Datensicherheit und ich sehe dieses digitale Wählen auch nicht als in naher Zukunft auf uns zukommend. Aber die Briefwahl durchaus. Hier muss sichergestellt werden, dass die Prinzipien, die Sie genannt haben, frei, direkt, geheim, gewährleistet werden. Es wird in Österreich diskutiert, ob das Kuvert zugestellt wird als RSA oder RSB-Brief. Das liegt im Detail dann. Aber natürlich ein Rest an Vertrauen muss es immer geben, dass nicht der Neffe für die Oma mal abstimmt. Das kann immer geschehen. Also so Unschärfen wird es immer geben. Aber ich glaube, das Vertrauen im Allgemeinen in der Bevölkerung ist da, auch für die Briefwahl. Es wird von einigen natürlich vielleicht etwas geschürt, das Misstrauen, aber das ist aus naheliegenden Gründen.
Herr Krenschnick, bitte.
Ja, grüß Gott, Sie Herren. Schönen Nachmittag.
Schönen Nachmittag.
Es wird hier sehr viel aufgeklärt und ich bin dankbar, also dass wir einen Fachmann haben von der OSZE. Aber was mir abgeht, ja, und das war schon im Vorfeld, wie die große Diskussion gekommen ist vom Verfassungsgerichtshof und so, dass es niemand wert findet, die Freiwilligen, viele tausende Freiwilligen Wahlbeisitzer, ja, einmal Dankeschön zu sagen. Die machen das ehrenamtlich, ja. Das ist für mich unglaublich, dass man da dann über die Leute herfällt und auch da mit hineinzieht in Sachen, wo die von in der Früh bis eben das Wahllokal schließt, sich die Zeit nehmen, also von den Familien weg, den Sonntag opfern, wie man sagt. Und ja, der Innenminister ist sogar hergegangen und hat gesagt, er würde Leute verpflichten. Ich meine, das habe ich leider jetzt schon hören müssen. Wissen Sie, dass Leute gesagt haben, die jahrelang schon als Wahlbesitzer also tätig waren, dass sie einfach nicht mehr gehen, ne? wenn das einfach ging. Das ist ja ein schönes Amt. Also wenn ich dafür also auserkoren werde, von welcher Partei auch immer, egal. Aber ich kann für meine Mitbürgerinnen und Mitbürger also dort tätig sein, dass alles in Ordnung geht und dass alles dementsprechend gesetzmäßige Ordnung hat. Und da möchte ich schon also an die zuständigen Stellen, ob das die Politik ist, natürlich also in dem Sinn also die Bundesregierung bis herunter, also zur Gemeinde von mir aus kommunalpolitisch, dass man einmal Danke sagt und dass man wirklich einmal diese Leute wertschätzt. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit, weil auch eine Wahlkommission muss ja, wenn die Leute nicht vorhanden sind, dann ist sie nicht beschlussfähig. Ja?
Danke vielmals, Herr Krenschnick.
In aller Kürze, wir haben zwar nicht die Autorität, das zu tun, aber wir tun es dennoch an dieser Stelle, glaube ich, beide. Wir danken diesen tausenden genannten Freiwilligen als Wahlbeisitzer oder sonst wo in der Administration. Jede Demokratie lebt von der Beteiligung der Menschen. Das ist nicht etwas, das funktioniert fern der Bürgerinnen und Bürger in einer anonymen Administration, sondern es lebt auf Gemeindeebene, auf regionaler, auf Bundesebene. Das heißt, es sei diesen Menschen allen gedankt. Es sollte nicht nur theoretisch gesagt werden, sondern vielleicht auch in einer Bezahlung, denn es bleibt ja nicht nur bei diesem Tag. Es sind einige Tage an Vorbereitung. Jeder Beisitzer, Beisitzerin muss sich einlesen in die Vorschriften und auch noch danach. Also an dieser Stelle Dank und dass so viel Engagement hier ist.
Sie haben die Schweiz erwähnt, die Beteiligung der Bürger. Jetzt werden die Instrumente der direkten Demokratie oft als Ultima Ratio beschworen, um der Politikverdrossenheit und dem Gefühl der Ohnmacht, das teilweise Bürger beschleicht, angesichts des politischen Alltags entgegenzuwirken. Betrachten Sie diesen Ruf eigentlich als gerechtfertigt oder stehen Sie dem eher pessimistisch gegenüber?
Nicht pessimistisch, aber mit einer gewissen Skepsis. Die Schweiz hat tatsächlich diese Tradition der direkten Demokratie und das seit fast Jahrhunderten. und hat auch ein System, das im grundsätzlich etwas anders funktioniert. Die wenigsten Österreicher sind wahrscheinlich mit dem Schweizer System vertraut, dass alle großen Parteien immer in der Regierung sind. Es gibt hier keine Opposition. Das heißt, hier funktioniert das System anders. Wir kennen, niemand von uns weiß eigentlich, wer gerade die Bundespräsidentin oder Bundespräsident der Schweiz ist, aus guten Gründen. Das heißt, ein System oder Teile eines Systems einfach rauszukopieren und anzuwenden, woanders geht nicht so einfach. Vor allem dann nicht, wenn dahinter nicht eine gewisse Konkordanz, wie es in der Schweiz heißt, das heißt eine Einigung in der Mitte besteht. In einer polarisierten Debatte und überall in Europa steuern wir auf eine gewisse Polarisierung zu. Ich will nicht von Spaltung sprechen, aber Polarisierung. Dann geht es um alles oder nichts. Wenn wir dann eine Volksabstimmung ansetzen zu bestimmten Themen, gewinnt die eine oder die andere Seite.
Und das verstärkt die Polarisierung
oder die Frustration auf der anderen Seite. Ich glaube, das Ziel muss doch sein in einer Demokratie, dass man sich auf eine tragfähige Lösung als Kompromiss einigt, also dass man sich aufeinander zubewegt, dass man den Dialog fördert. Und hier ist eine Bürgerbeteiligung durchaus möglich. Wir kennen das auf lokaler Ebene, dass Dialoge gefördert werden bei Nachbarschaftsprojekten, Stadtteilbeteiligung. Also ich glaube, hier liegt die Zukunft in einem moderierten Dialogsystem, aber nicht in einem populistischen Abstimmungssystem, außer es betrifft wie in Österreich die Gesamtänderung der Bundesverfassung wie beim EU-Beitritt oder EG-EU-Beitritt in den 90er Jahren.
Frau Brückner, bitte.
Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob Sie noch mal erklären können, warum das Gericht sich entschieden hat, dass man noch mal wählen muss. Weil ich im Falter gelesen habe, dass da irgendein Gesetz manipuliert wurde oder verändert wurde. Stimmt das?
In aller Kürze, ich bin vielleicht nicht wirklich berufen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in zwei Sätzen zusammenzufassen, aber auf der einen Seite wurde kritisiert der Umgang mit Briefwahlstimmen in einzelnen Sprengeln bzw. bei einzelnen Bezirkswahlbehörden, 14, das war der eine Punkt. Und der zweite Punkt war die Vorabbekanntgabe von Zwischenergebnissen der Wahlbehörden an Medienvertreter, sprich an die APA, an den ORF, aber auch direkt an Zeitungen, immer mit dem Vermerk Sperrfrist Wahlschluss, also Sperrfrist 17 Uhr in diesem Fall oder 18 Uhr. Heutzutage aber, wo durch die mobile Kommunikation jeder fast irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der irgendwo sitzt, hat sich das relativ stark verbreitet und sehr viele Wählerinnen und Wähler wissen heute schon um 13, 14, 15 Uhr, wie der Zwischenstand ist. Das hat der Verfassungsgerichtshof, glaube ich, zu Recht kritisiert und das muss abgestellt werden.
Herr Kürer, bitte. Ich bitte kurz, wir haben nicht mehr lange Zeit.
Ja, grüß Gott auch meinerseits. Und ich will eigentlich nur einbringen, meine Erfahrungen in der frühen Zeit nach der Gründung der KSZE. Ich war damals Student an der Diplomatischen Akademie und habe zusammen studiert mit einem der ganz wesentlichen Menschen, die KSZE aufgebaut haben. Das war der Ernst Sucharipa und der ist leider schon verstorben. Und es war eine Aufbruchsstimmung, selbst an unserer Klasse, an der Diplomatischen. Aber es ist auch dann bei meinen Einsätzen, und das waren über 36, weltweit nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, ist es bei all diesen Einsätzen irgendwie dazu gekommen, dass ich gesehen habe, wie die Leute aus einer großen inneren Freude heraus die Beobachter und die Mitarbeiter aus dem Ausland, aus dieser KSZE, willkommen geheißen haben.
Herr Kürer, ich muss jetzt leider abstoppen. Wir sind am Ende der Sendung. Es war fast schon ein Schlusswort, aber vielleicht wollen Sie noch was anfügen, Herr Neumann.
Nein, nur noch ein Satz. Der Herr spricht sicherlich etwas an. Das betrifft die allgemeine Verunsicherung in diesen Zeiten, dass die Aufbruchsstimmung der frühen 90er Jahre nicht mehr so spürbar ist, Krisen allenthalben. Und es liegt an uns, hier den Optimismus nicht zu verlieren. Und wie tun wir das? Indem wir uns beteiligen an den politischen Prozessen.
Danke für das Gespräch. Danke, Herr Neumann. Und morgen ist Wolfgang Bauer, Reporter der Wochenzeitung Die Zeit, zu Gast bei Natascha Konopitzky. Er hat Interviews mit Frauen und Mädchen geführt, die in die Fänge der Boko Haram geraten sind und darüber auch ein Buch geschrieben. Andreas Obrich dankt für die Aufmerksamkeit und wünscht noch einen angenehmen Nachmittag. Thank you.